Wenn ein Volk zerbricht, ist das selten ein plötzlicher Zufall, sondern meist das Ergebnis eines langen inneren Zerfalls. So war es auch beim alten Israel, hinter der politischen Teilung in ein Nord- und Südreich standen geistliche Entscheidungen, Kompromisse und heimliche Götzen im Herzen. Die Berichte über Rehabeam und Jerobeam sind mehr als alte Chronik, sie zeichnen eine Linie von 1. Mose bis ins Neue Testament und stellen uns die Frage, welchem Gott wir tatsächlich dienen und worauf unsere Einheit gegründet ist. Gottes Reich und die ernste Folge verborgener Abkehr. Die Geschichte der Reichsteilung beginnt nicht auf dem Marktplatz von Sichem, sondern im verborgenen Inneren eines Königs. Salomo empfängt von seinem Vater David ein ungeteiltes, von Frieden und Herrlichkeit geprägtes Reich. Er baut den Tempel, erlebt die Gegenwart Gottes in besonderer Weise und ist mit Weisheit ausgestattet, wie sie vor ihm kein König besaß. Dennoch heißt es über ihn, dass sein Herz sich nach und nach abwandte zu fremden Frauen und Göttern. Äußerlich bleibt der Tempel stehen, der Gottesdienst läuft weiter, aber im Verborgenen gerät die Ausrichtung seines Herzens aus der Mitte. Gottes Wort beschreibt diese Wende nüchtern und scharf, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Die Begegnungen mit Gott, so intensiv sie auch gewesen sein mögen, ersetzen nicht die tägliche Treue, ein Herz kann sich nach einer Offenbarung dennoch leise vom Gehorsam entfernen. In diesen Jahren hat der Herr uns etwas Höheres und Tieferes gezeigt, die ewige Ökonomie Gottes, deren Zentrum und Wirklichkeit Christus als die Verkörperung des verarbeiteten Dreieinen Gottes und die Gemeinde als der organische Leib Christi sind. Um seine Ökonomie auszuführen, teilt Gott sich selbst in uns aus. In 1. Könige 11 wird deutlich, warum die spätere Teilung des Reiches mehr ist als politisches Ränkeschmieden. Gott selbst deutet das Geschehen, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Die Sprache ist schneidend klar, die Teilung ist kein Zufall, sondern Gericht. Doch dieselbe Rede Gottes enthält auch einen anderen Ton, er will das Reich nicht zu Lebzeiten Salomos zerreißen, um deines Vaters David willen, und er bewahrt einen Stamm um Jerusalems und der Verheißung willen, damit Davids Linie fortbesteht. Gottes Heiligkeit richtet die Untreue, seine Langmut trägt zugleich die Verheißung weiter. Er lässt die Konsequenzen nicht ausfallen, aber er verwirft seinen Plan nicht. Zwischen diesen beiden Polen, unnachgiebiger Heiligkeit und unerschütterlicher Treue, bewegt sich die Geschichte des Volkes Gottes von 1. Mose an. Gott sucht sich ein Volk für seinen Namen, durch das der verheißene Same, Christus, kommen soll. Die Sünde Salomos kann diesen roten Faden verdunkeln, aber nicht zerreißen, sie verändert die Form, nicht das Ziel. Selbst in der symbolischen Handlung des Propheten Ahija, der seinen neuen Mantel zerreißt und Jerobeam 10 Stücke gibt, bleibt ein Rest für die davidische Linie übrig. So heißt es, aber der eine Stamm soll ihm gehören um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich erwählt habe. Gottes Erwählung Jerusalems und seiner Verheißung an David tragen durch das Gericht hindurch. Das alles führt nahe an unser eigenes geistliches Leben heran. Die Könige Israels stehen nicht nur in der Ferne der Geschichte, sie spiegeln Haltungen wider, die auch in unserem Herzen auftreten können. Salomos Abkehr beginnt leise, im Bereich des vermeintlich persönlichen, Beziehungen, Vorlieben, eingelassene Kompromisse, die Gottes Wort relativieren. Lange bleibt das Reich äußerlich intakt, aber im Hintergrund reift ein Riss, der schließlich sichtbar wird. So wächst aus verborgener innerer Spaltung eine offene Trennung im Volk Gottes. Die Geschichte zeigt, wie eng das versteckte Herzleben derer, die Verantwortung tragen, mit dem Zustand der sichtbaren Gemeinde verknüpft ist. Wo Gottes Heiligkeit im Gewissen stumpf wird, dort wird seine Herrschaft im gemeinsamen Leben erodieren. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Wer Salomos Fall betrachtet, wird zugleich gewarnt und gestärkt. Der Blick auf Gottes Gericht über die verborgene Abkehr macht sensibel für das eigene Herz, was verdrängt Gottes Wort. Wo werden Bequemlichkeit, Erfolg oder Beziehungen leise wichtiger als die Treue zu ihm? Aber unter der Warnung schwingt eine leise, tragende Zuversicht mit, derselbe Gott, der Salomo gegenüber sein Ich werde, ganz bestimmt ausspricht, spricht über seinem Volk und über jedem, der zu Christus gehört, ein ebenso festes Ich lasse nicht ab. Seine Heiligkeit und seine Treue gehören zusammen, sie zerbrechen falsche Sicherheiten, um uns tiefer in seine verlässliche Herrschaft hineinzuziehen. Falsche Einheit und bequeme Religion, die Gefahr der Apostasie. Nach der Reichsteilung steht Jerobeam vor einer Entscheidung, die in die Tiefe seines Vertrauens reicht. Gott hatte ihm durch den Propheten Ahija zugesagt, ihm 10 Stämme zu geben und ihn zu einem dauerhaften Haus zu machen, wenn er in den Wegen des Herrn wandeln würde. Als sich diese Verheißung erfüllt, tritt jedoch die Angst hervor, was, wenn das Volk zum Haus David zurückkehrt, wenn es weiterhin nach Jerusalem hinaufzieht, um dort den Herrn zu verehren? In dieser Sorge beginnt Jerobeam, die Anbetung Gottes politisch zu kalkulieren. Er richtet 2 Anbetungszentren ein, in Bethel und Daniel, und stellt goldene Kälber auf. Der Schlüssel liegt in seiner Begründung, der Weg nach Jerusalem sei zu beschwerlich, die Anbetung müsse näher, leichter erreichbar sein. Was als Fürsorge für das Volk erscheinen mag, ist in Wahrheit der Versuch, Gottes Ordnung der Anbetung den eigenen Sicherheitsinteressen unterzuordnen. Jerobeam ließ 2 goldene Kälber anfertigen und stellte eines in Bethel und das andere in Daniel auf, um sein Volk davon abzuhalten, Gott in Jerusalem anzubeten. Gott hatte angeordnet, dass sein Volk 3-mal im Jahr in Jerusalem zusammenkommen sollte. Jerobeam fürchtete, dass die 10 Stämme zu ihrem rechtmäßigen König zurückkehren würden, wenn sie nach Jerusalem gingen, um Gott anzubeten. Deshalb richtete er 2 Anbetungszentren ein und erklärte, es sei zu beschwerlich, nach Jerusalem zu reisen. Die Ausrede der Bequemlichkeit wird auch heute benutzt, um die Konfessionen zu rechtfertigen. Die Bibel zeichnet nüchtern, was Jerobeam tut, er bricht die von Gott festgelegte Mitte der Anbetung auf, ersetzt das von ihm erwählte Jerusalem durch Alternativen und formt die Festzeiten nach seinem eigenen Herzen. Äußerlich bleibt vieles vertraut, es gibt Altäre, Opfer, priesterliche Dienste. Doch die Mitte ist verschoben, an die Stelle des Gehorsams gegenüber Gottes Wort tritt die Sicherung eines religiösen Systems. Später wird Jerobeams Verhalten zum stehenden Ausdruck, Könige gingen in der Sünde Jerobeams, das heißt, sie bewegten sich in einem eingefahrenen Gleis von Apostasie, die sich religiös kleidet. In 5. Mose 12 hatte Gott ausdrücklich nur einen Ort der Anbetung bestimmt, an dem der Herr, dein Gott, seinen Namen wohnen lassen wird. Diese Konzentration bewahrte das Volk vor der Zersplitterung in lokale Heiligtümer und menschlich geprägte Kulte. Jerobeams Weg durchschneidet diese Schutzlinie. Damit erhält seine Geschichte eine bedrängende Aktualität. Religiöse Formen können erstaunlich stabil sein, selbst wenn sie sich von der Mitte Christi entfernt haben. Man kann liturgische Abläufe pflegen, kirchliche Struktur erhalten, geistliche Sprache verwenden und doch im Grunde ein eigenes System stabilisieren, das nicht mehr vom Wort Gottes und von der lebendigen Herrschaft Christi her geformt ist. Der Satz »Es ist zu beschwerlich« findet viele neue Varianten, wenn Bequemlichkeit, kulturelle Anpassung oder menschliche Kontrolle höher bewertet werden als Gottes Ursprungsgedanke. Eine solche Einheit ist trügerisch, man hält zusammen, aber gesammelt wird um ein goldenes Kalb, nicht um den lebendigen Gott. Gottes Wort über Jerobeams Altar in Bethel, durch den namenlosen Mann Gottes, zeigt, wie ernst er solche Verfälschung nimmt. Ein Altar, der mit seinem Namen verknüpft sein sollte, wird zum Gegenstand des Gerichts. Damit wird sichtbar, Gott lässt sich nicht für menschliche Sicherungsstrategien vereinnahmen. Eine Religion, die um der Stabilität willen das Wort beugt, trägt in sich bereits den Keim ihres Gerichts. Zugleich liegt in der Entlarvung Jerobeams eine befreiende Klarheit, Gott ruft sein Volk zurück zu einer Anbetung, die nicht von menschlicher Nützlichkeit, sondern von seiner heiligen Gegenwart ausgeht. Dich aber will ich nehmen, dass du als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt, und du sollst König über Israel werden. Dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Jerobeams Weg macht deutlich, wie leicht aus berechtigter Sorge um Menschen oder Strukturen ein religiös verpackter Unglaube werden kann. Hinter der Parole der Entlastung steht die Furcht, Gottes Verheißungen könnten doch nicht ausreichen, wenn man sie nicht mit eigenen Sicherungen ergänzt. Ermutigend ist, dass Gott diese Mechanismen nicht im Dunkeln lässt, sondern ans Licht bringt. Wer sich von seiner Klarheit treffen lässt, entdeckt, dass echte Ruhe nicht aus clever gestalteter Religion kommt, sondern aus dem Vertrauen, dass der Gott, der sein Volk an einen Ort der Anbetung gerufen hat, auch heute seine Gemeinde um Christus sammeln kann, ohne Stützen aus goldenen Kälbern, aber getragen von seinem Wort und seiner Treue. Die wahre Einheit des Volkes Gottes in Christus. Die Trennung zwischen Juda und Israel zieht sich wie ein Riss durch den weiteren Bericht der Königsbücher. Sie zeigt, wie zerbrechlich jede Einheit ist, die vor allem durch gemeinsame Geschichte, Ethnie oder politische Strukturen zusammengehalten wird. Gott hatte sein Volk ursprünglich um seine Gegenwart und seinen Namen versammelt, die Bundeslade, der Tempel in Jerusalem, der eine von ihm bestimmte Ort der Anbetung. Als Jerobeam alternative Zentren errichtet, verliert das Volk nicht nur die äußere Einheit, sondern auch den inneren Zusammenhalt in der Ausrichtung auf Gott selbst. Von da an berichten die Texte immer wieder von Kriegen zwischen Juda und Israel, von parallelen Königshäusern, von wachsender Vermischung mit fremden Kulten. Die sichtbare Spaltung spiegelt eine tiefere, geistliche Zersplitterung. In diesen Jahren hat der Herr uns etwas Höheres und Tieferes gezeigt, die ewige Ökonomie Gottes, deren Zentrum und Wirklichkeit Christus ist als die Verkörperung des verarbeiteten Dreieinen Gottes und die Gemeinde als der organische Leib Christi. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wohin diese Geschichte zielt. Gott verfolgt einen Plan, in Christus ein neues, unzerreißbares Band der Einheit zu schaffen. Nicht mehr ein geografischer Ort ist das Zentrum, sondern eine Person. Der Dreieine Gott hat sich in Christus herabgeneigt, ist durch Tod und Auferstehung gegangen und teilt sich nun als Leben durch den Geist seinem Volk mit, um es zu einem Leib zu formen. Paulus beschreibt dies, wenn er von einem Leib und einem Geist spricht und von Christus, der unser Friede ist, der aus beiden eins gemacht hat. Der frühere Gegensatz zwischen Juden und Nationen, der noch tiefer war als der Riss zwischen Juda und Israel, wird durch Christus überwunden, der in sich selbst aus den Zweien einen neuen Menschen geschaffen hat. Diese Einheit ist nicht vorrangig organisatorischer Natur. Sie entsteht aus der gemeinsamen Teilhabe an Christus als Leben, aus dem einen Geist, der in allen Gläubigen wohnt, und aus der Anerkennung Christi als des einzigen Hauptes seines Leibes. Jesus selbst deutet diese Richtung an, wenn Johannes über ihn schreibt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihn hört, freut sich mit Freuden über die Stimme des Bräutigams. Die Braut ist eins nicht durch äußere Nivellierung, sondern durch die Ausrichtung auf den Bräutigam. Darum kann Johannes hinzufügen, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Wo Christus zunimmt, verlieren unsere eigenen Zentren, Namen und Lager an Gewicht. In diesem Licht erscheint die Reichsteilung als Spiegel, in dem sich auch die Geschichte des Christentums erkennen lässt. Viele Spaltungen, Konfessionen und Bewegungen tragen eine reale geistliche Geschichte und auch geistlichen Segen in sich, und doch bleibt die Frage, worum sie sich letztlich sammeln. Dort, wo menschliche Traditionen, Lehrnuancen oder geistliche Persönlichkeiten das Zentrum bilden, entsteht leicht ein Nebeneinander verschiedener Jerusalems. Die Schrift lädt dazu ein, hinter der Vielfalt der Ausdrucksformen die eine, von Gott geschaffene Einheit im Leib Christi zu sehen und zu ehren. Sie ruft nicht zu einer künstlichen Gleichschaltung, sondern zu einer geistlichen Rückkehr zu Christus als der einen Mitte, in der alle, die ihm gehören, bereits miteinander verbunden sind. Denn er ist unser Friede, er, der aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft, abgebrochen hat. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, damit er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Zwischen dem zerrissenen Mantel Ahijas und der vollendeten Braut Christi spannt sich ein weiter Bogen, aber es ist derselbe Gott, der handelt. Die Erinnerung an Juda und Israel hält die Wunde der Spaltung offen, doch sie verweist zugleich auf den, der die Wunden des Leibes heilt, indem er sich selbst gibt. Die Rückkehr zur geistlichen Einheit beginnt nicht mit großen Projekten, sondern in der verborgenen inneren Bewegung, in der Christus wieder zur ersten Liebe wird. Dort wächst eine Hoffnung, die realistisch genug ist, die Brüche zu sehen, und doch kühn genug, mit der Schrift zu rechnen, die von einem Leib, einem Geist, einer Braut spricht. In dieser Hoffnung zu leben, bedeutet, sich nicht von der Zersplitterung bestimmen zu lassen, sondern von dem, der aus vielen Herzen ein Zuhause für Gott bereitet. Herr Jesus Christus, du siehst alle sichtbaren und unsichtbaren Brüche in deinem Volk und auch die verborgenen Kompromisse in unseren Herzen. Danke, dass deine Treue größer ist als unsere Untreue und dein Plan nicht scheitert, auch wenn wir versagen. Wir bringen dir unsere Neigung, uns mit bequemer, angepasster Religion zufrieden zu geben, und bitten dich, uns neu zu dem Ort deiner Gegenwart zurückzurufen, an dem du allein im Mittelpunkt stehst. Lass dein Wort und dein Geist in uns regieren, damit wir nicht falsche Sicherheiten suchen, sondern dir als unserem wahren König vertrauen. Baue aus unserem oft geteilten und schwachen Zeugnis ein Haus der lebendigen Steine, das deine Einheit widerspiegelt und deine Herrlichkeit sichtbar macht. Stärke jeden, der sich nach dieser Einheit sehnt, mit Hoffnung und innerem Trost, und lass uns erleben, dass du aus Trümmern neu etwas Ganzes hervorbringst. Amen.